Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser achten Vertiefung mit dem Titel Der Böse und seine Kumpane, Satan auf Konfrontationskurs. Schauen wir uns mal, was uns in diesem Vortrag erwartet. Und bedenken wir, dass um 1844 war eine Zeit gekommen, wo Gott übernatürlich gewirkt hat und er die Adventbewegung ins Leben gerufen hat. Und zwar nicht nur Neuengland durch die Milleriten, sondern wirklich weltweit haben Menschen Ausschau gehalten nach diesem Ereignis, nach dem Gericht, was sie verstanden hatten als, dann muss ja Christus wiederkommen. Und Gott hat damit diese Welt durch seine Erweckungsbewegung, die er ins Leben gerufen hat, vorbereitet auf die Wiederkunft Christi. Jetzt kommt aber der Punkt. Um 1844 war nicht nur die Zeit, in der Gott besonders gewirkt hat, sondern auch die Zeit, in der Satan besonders gewirkt hat. Auch er würde im wahrsten Sinne des Wortes übernatürlich wirken. Und auch er würde seine Gegenbewegung ins Leben rufen, und zwar um die Menschen und die Menschheit abzulenken von diesem größten Ereignis in der Geschichte, was das nächste Ereignis sein wird auf diesem Planeten. Und der erste Angriff, der erste Gegenangriff, wir hatten es in dem Hauptvortrag gesehen, war das Aufkommen des modernen Spiritismus. Es hat nichts mehr mit Hexen zu tun, sondern heute hat der Spiritismus sich ein modernes Mäntelchen angezogen, um gut daherzukommen, ohne aufzufallen. Und jetzt wollen wir uns in dieser Vertiefung mit dem zweiten Gegenangriff beschäftigen. Und das war durch das Aufkommen der Evolutionstheorie. Bedenken wir, dass sofern die Schöpfung, das heißt der Weltbeginn, nichts anderes ist als eine Fabel, dann wäre doch auch die Wiederkunft und das Weltende auch nicht mehr ernst zu nehmen. Und was die Bibel darüber zu sagen hätte, dann wäre doch selbst das eine Fabel, wenn schon der Beginn der Schrift nicht stimmen könnte. Das heißt, sofern wir in dieser Frage hinsichtlich des Beginnes der Welt verunsichert sind, wären wir auch im Hinblick auf den Ausgang der Welt verunsichert. Gott sagt, dass er die Erde und seine Bewohner in 6 Tagen geschaffen hat. Und das war die Ansicht aller Wissenschaftler zur damaligen Zeit. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Und die Wissenschaftler damals haben geglaubt, dass die Schöpfung stattfand im Jahre 4004 vor Christus. Und sie haben daran geglaubt, dass die Schöpfung sehr gut war. Und daher bedurfte es keiner Wandlung zum Besseren, denn es war alles bereits sehr gut. Und genau diese Ansicht würde Charles Darwin nun torpedieren. Die Geschichte ist die, Charles Darwin hatte Medizin studiert, dieses Studium dann aufgegeben hat für das Theologiestudium. Und als er in das Studium gegangen war, hat er weiterhin die Bibel buchstäblich verstanden. Und so war es auch damals üblich. Das heißt, auch er glaubt an eine 6-Tages-Schöpfung, genauso wie es in der Schrift stand. Dann hat er sein Theologiestudium unterbrochen und er würde nie wieder zu diesem Studium zurückkehren. Denn er sollte sich aufmachen für eine Expedition mit der Beagle. Und diese Reise sollte ihn unter anderem auch auf die Galapagos-Inseln führen. Und diese Inseln würden sein Weltbild umkrempeln. Im Jahre 1831 machte er sich auf mit der Beagle und die Reise sollte für 5 Jahre andauern. Und er hätte den Grad eines Hobby-Naturforschers. Und er sollte eine Beobachtung machen auf diesen Inseln, nämlich, dass dort Arten existierten, die an keinem anderen Ort bisher scheinbar existiert haben. Und dies war für ihn schwer nachvollziehbar und in Einklang zu bringen mit der biblischen Lehre und dem biblischen Verständnis von der Konstanz der Arten. Wieso konnten dann dort jetzt andere Tiere existieren? Und seine Erklärung war jetzt, das müsste damit zusammenhängen, dass eine Anpassung an den Lebensraum stattgefunden habe und damit wären ja die Arten dann doch veränderbar. Könnte Gott also mit seinem Wort wirklich recht haben, dass die Arten nicht veränderbar sind und von Anfang an vollkommen waren? Was die Wissenschaftler damals nicht wussten, ist, sie waren unwissend über den gewaltigen Pool an Genen. Und dieser Genpool, mit dem wir ausgestattet sind, ermöglicht eine Veränderung innerhalb der Art. Das heißt, dann sieht es scheinbar so aus, als würde eine Art neue Eigenschaften hervorbringen. Man könnte es interpretieren, dass es eine Art der Höherentwicklung ist. Das sind ja ganz neue Dinge, die hervortreten. Aber letztlich ist es nur hervorgekommen aus dem Pool an Genen, an Informationen, mit der diese Art bereits von Beginn an, von der Schöpfung an, ausgestattet war. Das heißt, es hätte nichts zu tun mit einer Höherentwicklung. Diesen Pool, diesen großen Pool an Genen mit all ihren Möglichkeiten nennt man Genotypus. Was daraus letztlich wird, weil nicht alle Informationen abgelesen werden, sondern nur einige Informationen abgelesen werden, sich dann durchsetzen und mein Äußeres prägen, das nennt man Phänotypus. Und trotz einer einzigen Erscheinungsform wäre trotzdem der Bauplan viel umfangreicher und könnte ein paar Generationen ganz andere Eigenschaften hervorbringen, obwohl diese bereits längst im Bauplan vorhanden waren, nur halt phänotypisch nicht hervorgetreten sind. Ellen White bezeichnet dies als Endless Varieties of Species, also auf Deutsch so in etwa wie, dass es unzählige Varianten einer Art gibt. Auch das hat nichts mit Höherentwicklung zu tun. Darwin und die Wissenschaftler damals wussten nichts um diesen gewaltigen Pool. Er glaubte daher, dass die Arten sich über die Zeit, siehe auf den Galapagos-Inseln, weiterentwickelt hätten. Das heißt mit anderen Worten, jetzt kommt die Interpretation von David mit hinein, wären die Arten am Anfang unvollkommen gewesen, aber passen sich dann immer besser an den neuen Lebensraum an und werden damit immer vollkommener. Damit war seine Theorie bereits ins Herz gepflanzt. Und er würde damit die Schöpfungsordnung und die Schöpfungslehre einmal upside down drehen. Denn danach würden wir von einer vollkommenen Schöpfung immer mehr degenerieren. Jetzt sagt er, es war genau umgekehrt. Damit gibt es keine augenblickliche Schöpfung, sondern vielmehr nach Darwin eine allmähliche Höherentwicklung. Schauen wir uns den weiteren Verlauf an. Sein Weltbild war damit zerrüttet. Er kehrte nach diesen 5 Jahren zurück nach England und er wagte keine Veröffentlichung. Denn die Presse der damaligen Zeit, sie würde ihn dafür zerreißen. Also würde er noch über 20 Jahre mit einer Veröffentlichung warten. 1859 war es dann soweit. Er veröffentlichte sein Buch über die Entstehung der Arten. Und seine Theorien waren für viele wie ein Dolchstoß. Deswegen beginnt er auch ein anderes Werk mit den Worten, mir ist, als gestehe ich einen Mord. In seiner ersten Auflage erwähnt er nicht mal den Begriff Evolution. Er würde selbst in seinem ganzen Leben niemals den Menschen in seine Theorien mit einbeziehen. Aber andere wären es dann, die die Abstammung des Menschen von dem Affen postulieren würden. Darwins Theorien verbreiteten sich in Windeseile. Und niemand anderes hat seither bis heute die Welt so und das Weltbild so auf den Kopf gestellt. Nach Darwins Weltbild würde Gott in weite Ferne gerückt werden. Und letztlich, ja, weil Gott noch nicht mal uns geschaffen hat und wir irgendwo uns selbst überlassen sind und uns selbst höher entwickeln können, wäre dies auch gleichbedeutend mit einer Schwächung der Moral, weil dieser Gott ist ja gar nicht mehr nah. Viele Autoren sehen daher auch eine Verbindung des Darwinismus mit der NS-Ideologie. Schauen wir uns das mal an. Obwohl aus dem Darwinismus nicht zwangsläufig eine bestimmte politische Ideologie folgt, bezogen sich Eugeniker und Rassisten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts typischerweise auf Erkenntnisse der Evolutionstheorie, um was zu tun? Ihre Forderungen als wissenschaftlich fundiert darzustellen. Dazu trugen viele Biologen dieser Zeit bei, die meinten, Erkenntnisse auf oft stark vereinfachende Weise aus der Zoologie auf die Politik übertragen zu können. In der geschichtswissenschaftlichen Debatte scheint sich nach Ansicht des Historikers Edward Ross Dickinson der Konsens herauszubilden, dass der Darwinismus eine Möglichkeitsbedingung für die nationalsozialistische Eugenik gewesen ist. Die sozialdarwinistische Deutung der Geschichte als Kampf zwischen verschiedenen Rassen wird als ein zentraler Bestandteil der NS-Ideologie angesehen. Das heißt, nach Darwin wäre eine Höherentwicklung möglich. Und letztlich ist das Leben ein Streben nach Höherentwicklung. Von daher scheint dieser Gedanke denn von den Nationalsozialisten einfach nur weitergeführt worden zu sein, dass es doch denn logisch wäre, in Anführungsstrichen, ungünstige Gene auszuselektieren und einzuschränken, damit sich bessere Gene höher entwickeln. Und das wären rassistische Ideologien. Gott verlor damit an Glaubwürdigkeit. Denn ja, die Bibel ist ja nichts als eine Fabel, wenn schon der Schöpfungsbericht nicht stimmt. Gott verlor aber auch an göttlicher Macht, weil Gott ist ja noch nicht mal imstande zur Schöpfung. Und Gott verlor drittens auch an Integrität, denn letztlich, weil Gott so machtlos ist, noch nicht mal imstande ist zur Schöpfung, muss er von einer Lüge Gebrauch machen. Also einen besonders guten Charakter kann er nicht haben. Das war es alles, was dem folgte, wenn wir die Evolutionstheorie zu Ende denken. Und dann müssen wir uns fragen, was ist dann eigentlich noch wahr? Ist der Fall des Menschen, dass wir sündige Wesen sind und von Gott abgefallen sind, damit noch wahr? Oder ist das auch nichts als ein großer Scherz? Wie sieht es aus mit der Sünde? Gibt es überhaupt Sünde? Oder können wir leben, wie wir wollen? Gibt es überhaupt einen Widersacher? Existiert Satan überhaupt? Und ist Christus wirklich für uns gestorben? Hat Christus überhaupt gelebt auf dieser Erde? Das wären die unausweichlichen Fragen, die sich stellen. Und wie sieht es aus mit der übernatürlichen Befreiung aus Ägypten, mit der Jungfrauengeburt, mit der Erlösung des Menschen? Was können wir eigentlich jetzt überhaupt noch ernst nehmen aus Gottes Wort? Gibt es eine Neuschöpfung der Erde, wenn die erste Schöpfung auf dieser Erde schon nicht stimmt in der Schrift? Würde Christus überhaupt zurückkommen auf diese Erde? Die einzigen beiden Ansichten, die es in den christlichen Kirchen bezüglich der Lösung im Hinblick auf die Tragödie einer sündigen Welt gibt, sind erstens das zweite Kommen Jesu, um Gerechtigkeit zu bringen, und zweitens die fortschreitende Entwicklung des Menschen zu einem perfekten Wesen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Die Evolutionstheorie passt hervorragend zur zweiten Ansicht und wurde nun subtil zur wissenschaftlichen Untermauerung für diese zweite Ansicht. Das heißt, das Unheil auf dieser Welt würde nicht mehr gelöst werden durch die Wiederkunft, sondern durch den Fortschritt des Menschen. Und das würde uns letztlich sogar in ein tausendjähriges Friedensreich führen. Damit würde unser Blick auf die Vergangenheit auch unser Blick auf die Zukunft ändern. Als die Evolutionstheorie mehr und mehr in das Denken der Kirchenmitglieder eindrang, wurde diese Theorie zunehmend die Begründung für den Fortschritt, den die Welt aufzuweisen hatte, im Hinblick auf das irdische Millennium. Hier ist dieses irdische Millennium. Damit drifteten die Kirchenmitglieder nahezu unbemerkt zu einem Denkmodell ab, und zwar durch das Aufkommen der Evolutionstheorie, nachdem die Welt sich aus sich selbst heraus stetig verbesserte. Somit hat Darwin das Denken der Welt gekapert. Und zwar nicht nur das Denken der Welt, selbst das Denken der Gemeinde und selbst das Denken mittlerweile heute der Siebenten-Tags-Adventisten. Uns Adventisten hat Darwin damit, wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, unsere Identität geraubt. Die Fundamentalisten sagten, dass der siebente Tag Sabbat einen Prüfstein und eine Trennungslinie zwischen solchen darstelle, die auf dem Fundament des mosaischen Schöpfungsberichtes mit all den Lehren, die es implizierte, stehen und solchen, welche auf dem Fundament der Evolutionstheorie stehen, mit all den Dingen, die in dieser Lehre wiederum inbegriffen sind. Niemand kann gewissenhaft den siebenten Tag Sabbat, und das ist der Punkt, als ein Gedenken der Sechstageschöpfung halten und zugleich irgendwelche Gedanken an eine Evolution hegen. Das heißt, Darwins Denkmodell hat den Glauben der Siebenten-Tags-Adventisten entkräftet. Und ist es daher Zufall, dass diese Evolutionstheorie genau in dieser Zeit aufgekommen und mittlerweile den ganzen Globus eingenommen hat? Bedenken wir den Verlauf. Gott rief sein Volk damals aus den Denominationen heraus und Gott offenbarte ihnen daraufhin den Sabbat. Und der Sabbat, wissen wir, ist ein Prüfstein der Treue und er wird ein wesentlicher Bestandteil des lauten Rufes sein, der an alle Welt ergeht. Jetzt kommt aber Darwin und postuliert, ja, eigentlich gab es gar keine Schöpfung und damit gibt es keinen Sabbat, denn der Sabbat ist ja das Gedenken an die Schöpfung. Aber ohne Sabbat gibt es auch keine dreifache Engelsbotschaft. Ja, aber ohne dreifache Engelsbotschaft gibt es auch keine Siebenten-Tags-Adventisten. Aber ohne Siebenten-Tags-Adventisten gibt es auch keine Wiederkunft. Genau deswegen war das Aufkommen der Evolutionstheorie ein Angriff auch auf dem biblischen Glauben an das zweite Kommen Christi. Und somit wird auch verständlich, warum selbst der Papst heute an die Evolutionstheorie glaubt. Papst Johannes Paul II. Hat die lehrende Autorität der römisch-katholischen Kirche hinter die Ansicht gebracht, dass der menschliche Körper nicht die unmittelbare Schöpfung Gottes gewesen sein kann, sondern das Produkt eines allmählichen Prozesses der Evolution ist. In einem formellen Statement sagt der Papst, dass neue Erkenntnisse dazu führen, die Evolutionstheorie als mehr anzuerkennen als nur eine Hypothese. Das heißt, der Papst ist damit ganz auf Darwins Kurs. Und man könnte ja fast schon etwas ketzerisch meinen, dass der Papst und Darwin scheinbar aus der gleichen Inspirationsquelle geschöpft haben. Die katholische Kirche und die wissenschaftliche Evolutionstheorie stehen für Papst Franziskus nicht in Konflikt miteinander. Bei einem Termin an der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften sagt das Kirchenoberhaupt, Evolution in der Natur sei, wie bitte, kein Gegensatz zur Überzeugung von einer göttlichen Schöpfung. Und jetzt geht's weiter. Der Urknall werde heute als Ursprung der Welt angesehen und er widerspricht der kreativen Intervention Gottes nicht, sondern setzt sie im Gegenteil voraus. Das heißt mit anderen Worten, Schöpfung und Evolution und Urknall, das ist alles möglich. Solch eine Vorstellung, die doch überhaupt nicht zueinander passen, wie kann man sie sonst bezeichnen als nichts anderes als babylonische Verwirrung? Im Wesentlichen geben Franziskus Worte deswegen auch die Positionen seiner Vorgänger wieder. Pius XII. Bezeichnete Evolution als validen wissenschaftlichen Ansatz bei der Entwicklung der Menschheit. Johannes Paul II. Bekräftigte dies 1996. Benedikt XVI. Bekundete 2011 wissenschaftliche Theorien zum Ursprung und Entwicklung von Universum und Menschheit stünden zwar nicht in Konflikt, wie bitte? Nicht in Konflikt mit dem Glauben? Ja, ließen aber noch ein paar Fragen offen. Na, wenigstens das. Was sind denn das für Ansichten? Sollen die Menschen verwirrt werden? Das heißt, Schöpfung und Evolution stehen nicht im Konflikt miteinander? Wo ist denn da die Trennungslinie? Und selbst Adventisten halten dies heute für möglich. Das heißt, Satan bekämpft den Sabbat mit einem Counterfeit, mit einer Fälschung. Und die Fälschung des Sabbats ist der Sonntag. Und das ist deswegen, das ist der Grund, warum der Sonntag heute so prominent ist, um von dem Sabbat abzulenken. Und Satan bekämpft auch die Schöpfung, weil er auch diesen Glaubenspunkt hasst, genauso wie den Sabbat, und zwar mit der Evolutionstheorie. Und genau deshalb kam damals diese Lehre auf. Dies ist Satans Gegenbewegung, um sich auf das Ende der Zeit zu rüsten. Aber A.T. Jones hat auf die Bibel verwiesen und letztlich zu Recht auf die Belege in der Schrift hingewiesen für eine göttliche Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, zitiert der 1. Mose. Auch Gott schuf die großen Walfische und Gott schuf den Menschen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Gott schuf den Menschen auf Erden. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Das heißt, ihr Lieben, letztlich, wem glauben wir? Glauben wir Darwin und dem Papst? Die letzten Zitate haben da etwas verwirrend auf mich geklungen von päpstlicher Seite. Oder glauben wir dem Gott der Bibel? Er muss es doch am besten wissen. Keiner von uns war anwesend bei der Schöpfung, aber Gott war anwesend und Gott hat die Schöpfung sogar durchgeführt. Können wir nicht ihn als vertrauenswürdig ansehen, dass seine Einschätzung, sein Bericht da ja glaubhaft ist? Nun, die Worte Jesu fährt A.T. Jones vor, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird, heißt es in Markus. Über den Menschen sagt er, aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt, wem glauben wir damit? Glauben wir Darwin, dem Papst, oder glauben wir seinen Propheten? Wir haben sie zitiert. Gottes Wort ist eindeutig. Es spricht von einer Schöpfung, von einer Kreation. Woher kommt dann der Unglaube, der heute so weit verbreitet ist in der Welt, dass der Großteil der Menschheit nicht mehr an den Bericht der Bibel glaubt? Könnte es sein, dass die Schlange uns diesen Unglauben eingepfropft hat? War es nicht schon beim Anfang der Welt, an kurz nach der Schöpfung, so, dass die Schlange gesprochen hat, ja, sollte Gott gesagt haben? Ist das nicht, was wir heute erleben, genau das gleiche, Zweifel an Gottes Wort auszulösen, was wir heute erleben? Letztlich sagt doch Darwin durch die Evolutionstheorie, dass Gott ein Lügner ist. Weiter sagt A.T. Jones, zitiert er die Schrift, denn du hast alle Dinge geschaffen, siehe Offenbarung 4. So wie die Evolution ganz der Lehre der Schöpfung entgegengesetzt ist, das ist mal ein klarer Standpunkt, so sind es auch diejenigen, die an die Evolution glauben. Das heißt, worauf er hier anspricht, ist, dass dein Glaube letztlich deinen Geist formt. Das heißt, dass der Glaube an die Evolution hinterlässt Spuren beim Evolutionisten. Der Glaube an die Schöpfung hinterlässt Spuren beim Kreationisten. Jones schrieb diese Zeilen im Jahre 1884. Und bereits damals war die Evolutionstheorie zu einem Problem geworden. Wie viel mehr ist sie heute ein Problem? 1844, roundabout, war der Zeitpunkt, wo die erste Engelsbotschaft verkündigt wurde. Und diese Botschaft lautete, fürchtet Gott. Dann heißt es weiter, betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, Meer und die Wasserquellen. 1859 kommt dann die Evolutionstheorie auf und verkündigt genau das Gegenteil von dem, was die gegenwärtige Wahrheit damals in ihrer Zeit war. Das war der zweite Angriff. Der erste Angriff, Spiritismus, der zweite Angriff, die Evolutionstheorie. Kommen wir nun zum letzten Angriff, der damals seinen Ausgang fand. Der dritte Angriff auf den Adventismus. Und das war der Kommunismus. Darwin stellte die Welt auf den Kopf. Und Engels und Marx würden ebenso die Welt auf den Kopf stellen. Und sie beziehen sich sogar auf Charles Darwin. So lesen wir, wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckten Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte, das also die ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die Rechtsanschauungen, die Kunst und selbst, und hier ist der Punkt, die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben. Und aus der sie daher auch erklärt werden müssen, nicht, wie bisher geschehen, sagt Engels, umgekehrt. Das heißt, nach Engels ist es so, dass die Lebensrealität den Glauben einer Gesellschaft bestimmt. Ja, wie war denn die Lebensrealität im 19. Jahrhundert? Sie war geprägt von Unterdrückung und sie war geprägt von Ausbeutung. Und jetzt sagen Marx und Engels, diese Realität, diese Missstände bestimmen den Glauben der Gesellschaft. Das heißt, mit anderen Worten, der Glaube ist nichts anderes als eine Flucht vor den Missständen der Gegenwart. Und er ist ein Versuch, der Realität zu entkommen. Mit anderen Worten, durch irgendwelche Jenseitsträumereien, ach, irgendwann in der Zukunft, dann wird die Welt schon eine bessere werden, versucht man der Diesseitswirklichkeit zu entkommen und sie zu ertragen. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Und jetzt dieser bekannte Satz, sie ist das Opium des Volkes. Das heißt, Marx sagt hier, dass große Missstände einen großen Glauben mit sich bringen. Denn nur so kann man die großen Missstände durch irgendeinen großen Glauben überhaupt ertragen. Mit anderen Worten, wenn die Missstände beseitigt werden würden, dann bräuchte es gar keine Religion, dann bräuchte es gar keinen Glauben mehr. Weil die Religion ist doch nur ein Mittel, um die Gegenwart zu ertragen. Und sie ist ein Versuch, eine Zuflucht zu finden vor der Realität. Sie ist letztlich nichts anderes als ein Rauschmittel zur Betäubung vor der Gegenwart. Marx' Ansatz damit ist, schaffe Zustände, die der Betäubung nicht mehr bedürfen. Gib also den Glauben auf und kämpfe lieber dafür, diese Welt besser zu machen, dann brauchst du gar keine Religion mehr. Der weitere Verlauf ist folgender. Marx und Engels befinden sich in ihrer Brüsseler Wohnung. Engels war 27 Jahre alt und Marx war 2 Jahre älter. Und sie rangen in diesem Jahr, es war Ende 1847, rangen sie um jeden Satz in einer Schrift, welche ein halbes Jahr später in London veröffentlicht werden sollte. Und das, was sie dann veröffentlichten, ist mittlerweile in über 100 Sprachen übersetzt und würde heute auf der Bestsellerliste aller meistverkauftesten Bücher der Welt auf Platz 4 mit über 500 Millionen Exemplaren sein. Und sie hatten der Menschheit neue Gesetze zu verkündigen. Und das Manifest begann mit den Worten, ein Gespenst geht um in Europa, und zwar das Gespenst des Kommunismus. Ihr Manifest sollte die Welt, ihre Weltanschauungen überall auf der Welt bekannt machen und wäre uns heute, später im Nachhinein als Marxismus bekannt. Wie war die Geschichte? Die industrielle Revolution hat dazu geführt, dass der frühere Mittelstand zum Proletariat, also zur gewöhnlichen Arbeiterklasse, degradiert ist. Und jetzt war Ihr Anliegen, letztlich ein aufrichtiges Anliegen, aber darin lag letztlich auch der Köder, eine Umverteilung des Kapitals zu fordern. Und gerade in Deutschland richtete sich Ihre Hoffnung, denn Deutschland stand kurz vor einer bürgerlichen Revolution und hier erhofften Sie sich großen Zuspruch. So heißt es, auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht. Und genau das war ihr Anliegen, diese Revolution. Diese Revolution sollte nur die Vorstufe zur nächsten sein, die das Manifest am Schluss mit einem Paukenschlag ankündigt. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Diese Lehren klangen wirklich gut. Aber das war letztlich lediglich der Köder, mit der Satan die Menschen angeln wollte. Er müsste sie ja mit etwas ködern, was gut klingt, sonst würde es ja auffallen. Nun zurück zur Religion. Das war nämlich unser eigentliches Thema. Nach Marx müsste die Religion als Illusion entlarvt werden, weil nur dann, wenn die Menschen begreifen würde, es gebe keine bessere Welt, es gebe kein Paradies, das einzige Paradies, was es gibt, ist diese Erde hier, erst dann wären sie bereit, auf die Barrikaden zu gehen. Und das steckt da ja hinter den bereits zitierten Worten von Marx. Das heißt, sie sagten, genauso wie es Darwin bereits sagte, letztlich Gott existiert gar nicht. Sie sagten auch, dass die Bibel ist nichts als ein Märchenbuch. Und sie sagten genauso wie Darwin zuvor, dass der Glaube mit der Wissenschaft nicht standhalten kann. Diese Worte, was wir hier sehen mit die Religion ist letztlich nur Opium des Volkes, fraßen sich in eine ganze Gesellschaft. Und letztlich war dies aber nur eine Kopie von Heine. Denn Heine schrieb bereits sarkastisch im Jahre 1840, Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den bitteren Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen, Liebe, Hoffnung und Glauben eingießt. Das heißt, für Heine und für Marx ist die Religion nichts als eine Fabel. Und daher haben sie auch ihren Spott mit dem Glauben geübt. Marx führt dann diesen Gedanken weiter aus und schreibt, weil ferner die wirkliche Stellung dieser Herren, er bezieht sich auf die christlichen Landtagsabgeordneten, im modernen Staate keineswegs dem Begriff entspricht, den sie von ihrer Stellung haben, weil sie in einer Welt leben, die jenseits der wirklichen liegt, so sah er das, weil also die Einbildungskraft ihr Herz und ihr Kopf ist, so greifen sie in der Praxis unbefriedigt, notwendig zur Theorie, aber zur Theorie des Jenseits, zur Religion. Das heißt, nach Marx' Weltbild war der christliche Glaube bloße Einbildung. Weil in diesem Leben unbefriedigt, müsste man nach einem Strohhalm greifen und hinausschauen auf eine bessere Welt, die ja, so Marx, so Engels, überhaupt nicht existieren würde. Der Mensch macht die Religion, sagt Marx weiter. Die Religion macht nicht den Menschen. Dieser Staat produziert die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Das heißt, nicht etwa hat Gott den Menschen geschaffen, sondern der Mensch hat Gott geschaffen, und zwar in seinen Vorstellungen. Und ohne Missstände wäre eine Flucht zu diesem Gott, der ja gar nicht existiert, so die beiden, nicht mehr nötig. Die Ausübung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Das heißt, ohne Religion würde man sich mit der Realität auseinandersetzen. Und dann wäre das Volk auch gar nicht mehr bereit, die Unterdrückung länger zu dulden. Und dann wäre endlich auch eine Revolution möglich, so wie sie sich Marx und Engels wünschten. Wenn das Volk des Trostpflasters beraubt werden würde, dann könnten sie das Glück auf Erden letztlich finden. Dass die Kommunisten eine Art weltlicher Religion verkündeten, scheint Engels bewusst gewesen zu sein. Im Juni 1847 gab er einer Schrift den Titel Entwurf des kommunistischen Glaubensbekenntnisses. Darin propagierte er die Einführung einer Gütergemeinschaft samt der Erziehung sämtlicher Kinder auf Staatskosten als Weg in ein, wie bitte, ein irdisches Paradies. Begründung, das Glück des Einzelnen sei untrennbar von dem Glücke aller. Das heißt, weil die Welt da oben eine Farce ist, gibt es als einzige Welt, die wir gewinnen können, diese Welt hier auf Erden. Die Kommunisten letztlich machten den Atheismus populär, wie vielleicht nichts anderes seither. Und dies war jetzt Vorbild, diese Ideologie, denn nichts anderes war es als eine bloße Ideologie, wurde aber jetzt Vorbild für ganze Regime. Der erste hier war vielleicht Lenin, der die Auffassung von Marx geteilt hat. Schauen wir, wie sich ihre Denkweise durch dieses Gift der Ideologie gewandelt hatte. Die Ohnmacht, sagt Lenin, der ausgebeuteten Klassen im Kampf gegen die Ausbeuter erzeugt ebenso unvermeidlich den Glauben an ein besseres Leben im Jenseits, wie die Ohnmacht des Wilden im Kampf mit der Natur den Glauben an Götter und Teufel und Wunder und so weiter erzeugt. Denjenigen, der sein Leben lang arbeitet und Not leidet, lehrt die Religion Demut und Langmut hienieden und vertröstet ihn, so Lenin, mit der Hoffnung auf himmlischen Lohn. Das heißt, der Glaube wäre ein Konstrukt des Menschen aufgrund der Ohnmacht und zugleich eine Droge, die Ausbeutung zu ertragen. Diejenigen aber, die von fremder Arbeit leben, lehrt die Religion Wohltätigkeit hienieden, womit sie ihnen eine recht billige Rechtfertigung ihres ganzen Ausbeuterdaseins anbietet und Eintrittskarten für die himmlische Seligkeit zu erschwinglichen Preisen verkauft. Die Religion ist das Opium des Volkes. Die Religion ist eine Art geistigen Fusels, sagt Lenin, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen. Er sagt damit, dass die Oberen ein Interesse haben an der Religion. Denn so kann ja die Ausbeutung weitergehen, wenn man dann an die bessere Zukunft glaubt. Mit einer Religion wäre ein menschenwürdiges Leben, mit anderen Worten, niemals möglich. Aber ohne Religion würde endlich die Macht der Ausbeuter gebrochen werden. So die Denkweise. Auf Lenin, den wir zitiert haben, folgte Stalin. Und Stalin schuf sich eine Diktatur. Und die Sowjetunion etablierte daraufhin stalinistische Regime. Wir befinden uns zeitlich damit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir befinden uns innerhalb der Staaten Osteuropas. Und der Slogan, nur ein Beispiel, um von dieser Ideologie mal zu zeugen und wie es sich in ihr Herz gefressen hat, der Slogan der DDR war, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Daraufhin hat jemand umgedichtet, weil er diesen Spott nicht ertragen konnte und hat gesagt, nein, vielmehr wird daraus ein Schuh, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Hier sehen wir, wie diese beiden Ideologien aufeinander geklecht sind. Diese Staaten Osteuropas zerfielen 1989, 1990. Und wir sagen, das war gestern, das ist vorbei. Das Problem ist aber, dass diese Staaten, dieser Atheismus, ihre Spuren hinterlassen haben und bis heute in dem Denken der Menschen verhaftet sind und sogar bis in die nächste Generation getragen wurden. Der Welt hat Satan seine Ideologie, seinen Stempel damit aufgedrückt, damit die Welt, und das war sein Ziel, damit die Welt resistent wäre gegen Gott, resistent wäre gegen den Glauben überhaupt, resistent wäre gegen die Schöpfung, resistent wäre gegen die dreifache Engelsbotschaft. Denn letztlich ist es Satan egal, was du glaubst. Aber Hauptsache, du wirst abgebracht von dem biblischen Glauben. Und deswegen hat er den Menschen irgendeine andere verwirrende Ideologie aufgetischt. Der Spiritismus Nummer 1, der Darwinismus Nummer 2 und der Kommunismus Nummer 3 führten letztlich, und das ist kein Zufall, alle in die gleiche Richtung. Die Folge war jeweils die gleiche. Sie führten zum Atheismus. Und genau das war Satans Ziel. Satans Ziel war die Verwirrung der Menschen. Und genau davor warnt uns die dreifache Engelsbotschaft vor der Verwirrung, denn die Verwirrung steht für Babylon. Und genau dagegen spricht sich Gottes gegenwärtige Wahrheit aus. Die dreifache Engelsbotschaft wurde seit den 1840ern in etwa gepredigt. Die Gegenbewegung von Satan wurde seit den 1840ern in etwa gepredigt. Und damit ist die dreifache Engelsbotschaft brandaktuell, weil sie uns bis heute schützt vor diesen verwirrenden Ideologien. Satans Gegenbewegungen machen nämlich immun vor der dreifachen Engelsbotschaft. Und dies zeigt, wie sehr Satan die dreifache Engelsbotschaft fürchtet. Seither haben viele die Lehren wiederholt. Zitieren wir hier exemplarisch Nietzsche. Gott ist tot, sagt er. Und diese Worte, da muss man erstmal schlucken. Gott bleibt tot. Und jetzt noch ein Zacken schärfer und wir haben ihn getötet. Mit anderen Worten sagt Nietzsche, Gott hat nie existiert. Und er sagt sogar, Gott wird nie existieren. Freud führt dann fort, eine besondere Bedeutung beansprucht der Fall, dass eine größere Anzahl von Menschen gemeinsam den Versuch unternimmt, sich Glückversicherung und Leidensschutz durch, wie bitte, wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit zu schaffen. Als solchen Massenwahn, sagt Freud, müssen wir auch die Religionen der Menschheit kennzeichnen. Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihn selber noch teilt. Nietzsche und Freud sind heute in dieser Welt anerkannt. Sozusagen gehören sie fast schon zum guten Ton jeder Universität, jedes Lehrstuhls. Ist das Zufall? Könnte es sein, dass Satan die Irrlehre hoffähig gemacht hat und wir in einer solch verkehrten Welt leben, wo man diese Männer zitieren, sich mit ihnen schmücken muss, damit man zeigt, man ist in dieser Welt angekommen? Sind sie nicht heute Aushängeschild, Nietzsche, Freud und Co.? Aber was sagen sie hier? Freud sagt, der Glaube ist ein Wahn. In der Psychologie steht Wahn für eine eigene Interpretation der Realität. Das heißt, die neue Erde und Gott, seine Existenz, entsprechen nicht der Realität, sondern sie sind eigene Interpretation der Realität. Und er sagt sogar, Religion ist Massenwahn, weil ganz viele dieser wahnhaften Vorstellung anhängen. Und ein Wahn in der Psychologie ist eine psychische Krankheit. Sind damit alle Christen, alle Gläubigen psychisch letztlich krank? Genau das ist es, was Freud hier postuliert hat. In seiner Verwirrung, müssen wir sagen, aus biblischer Sicht. Auch Dawkins spricht von einem Wahn. Und sein Buch ist sogar überschrieben mit dem Titel Der Gotteswahn. Stellen wir uns doch mal, sagt Dawkins, eine Welt vor, in der es keine Religion gibt. Und jetzt schlussfolgert er. Keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keine Hexenverfolgung, keine Aufteilung Indiens, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben, Kroaten, Muslimen, keine Verfolgung von Juden als Christusmörder, keine Ehrenmorde, keine pomadigen Fernsehevangelisten. Im Glitzeranzug, die leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Stellen wir uns vor, keine Zerstörung antiker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel für das Verbrechen, 2 Zentimeter nackte Haut zu zeigen. Dies waren die einleitenden Worte in seinem Buch Der Gotteswahn. Und Dawkins sagt, eine Welt ohne Glauben wäre doch viel besser. Wären da nicht eine Vielzahl der Probleme gelöst? Aber sein Denkfehler ist, all diese Dinge haben mit dem wahren Gott nichts zu tun. Auch wenn die Menschen sich bei ihren Hexenverfolgungen, bei ihren Ehrenmorden, bei ihren Kreuzzügen auf diesen Gott beziehen. Aber trotzdem hat dieser Gott damit nichts zu tun. Deswegen hat er damit nichts zu tun. Dawkins kann sich eine Welt ohne Gott nicht vorstellen. Und wir wissen als Siebenten-Tags-Adventisten anhand der Offenbarung, wenn erstmal die Winde losgelassen werden und sich dieser Gott, von dem wir die Nase voll hatten und mit dem wir nichts zu tun haben wollen und den wir immer zurückgewiesen haben, all seinen Verben, all seine Rufen, wenn dieser Gott sich dann wirklich mal, so wie wir es uns immer gewünscht hatten, sich zurückziehen wird, damit wir nicht mehr Spott mit ihm treiben, dann werden wir eine Welt erleben, wie sie wirklich ist, eine Welt, die in Katastrophen und Unglück und Probleme gehüllt wird. Und dann werden wir es wissen, wie es ist, wenn Gott wirklich nicht mehr gegenwärtig ist. Dann werden wir es kennenlernen. Nun folgt eine Beschreibung aus seinem Buch. Und das ist die Stelle, die am häufigsten aus diesem Buch zitiert wird. Der Gott des Alten Testaments, sagt er, ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Und jetzt sagt er, wie er sich Gott vorstellt, eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Control-Freak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer, säuberer und letztlich, wir können diese Worte überblicken. Wir brauchen es gar nicht zu Ende lesen. Wir sehen, in welche Richtung Dawkins geht. Und das Problem, was Dawkins hat, er kennt Gott nicht. Denn seine Beschreibung, die er hier schreibt, sie ist wirklich zutreffend. Und zwar auf den Gott dieser Welt. Das ist der Gott dieser Welt, der diese Charakterzüge hat. Aber den Gott des Himmels, ihm ist er noch nicht begegnet, sonst hätte er diese Worte nicht übers Herz bringen können. Dawkins Denkfehler ist, dass er Gott beschreibt nach seinen Vorstellungen, ohne diesen Gott kennengelernt zu haben anhand der Schrift, anhand seiner eigenen Erfahrung und zugleich aber die Existenz dieses Gottes leugnet. Ja, das passt aber gar nicht zusammen. Man ließ untersuchen, heißt es dann weiter, ob Fürbittegebete in einem medizinischen Umfeld wirksam sind. Unter Leitung des Kardiologen Dr. Herbert Benson vom Mind Body Medical Institute in der Nähe von Boston wurden 1802 Patienten, die sich alle einer Bypass-Operation am Herzen unterzogen hatten, nach dem Zufallsprinzip in 3 Gruppen geteilt. Für die Gruppe 1 wurde gebetet, ohne dass die Kranken es wussten. Für die Gruppe 2 wurde nicht gebetet und die Patienten wussten ebenfalls nicht davon. Für die Gruppe 3 wurde gebetet und die Betroffenen wussten es. Was ist das Ergebnis? Die Ergebnisse veröffentlichte das American Heart Journal im April 2006. Zwischen den Patienten, für die gebetet und denen, für die nicht gebetet wurde, war kein Unterschied festzustellen. Die Patienten jedoch, die wussten, dass für sie gebetet wurde, jetzt kommt der Punkt, litten sogar noch signifikant häufiger an Komplikationen. Also mit anderen Worten, nach Dawkins ist Gebet nicht nur unnütz, sondern Gebet ist sogar noch schädlich. Warum? Ja, weil dieser Gott existiert ja gar nicht. Deswegen bringt dieses Gebet auch nichts und es schadet sogar noch. Deswegen lass lieber davon. So seine Denkweise. Das Problem ist, Gott ist doch keine Wunderlampe. Und Gott hat es doch gar nicht nötig, sich in einer Studie beweisen zu müssen. Die Schrift sagt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5. Und an einer anderen Stelle heißt es, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Daher stellt sich die Frage, wer hat gebetet? Und was war die Motivation? War derjenige, der gebetet hat, gläubig? Oder hat man die Praktikantin abgestellt? Was war die Motivation des Gebets? War es Glaube? Geschah es aus Glaube? Oder wurde das Gebet nur gesprochen, um dem Studiendesign Rechnung zu tragen? Oder war womöglich auch die Absicht zu zeigen, dass das Gebet wirkungslos ist und unter dieser Prämisse wurde gebetet? Gott hat es doch nicht nötig, solche Gebete zu erhören. Und vor allem, was war der Wille Gottes? Gott wird doch nicht etwas tun und ein Wunder wirken, wenn es seinem Willen widerspricht, weil er vielleicht einen ganz anderen Plan für den Menschen und die Menschen hatte, für die gebetet wurde. Hier ein weiteres Buch von Dawkins. Die Schöpfungslüge. Ist das Zufall, dass schon wieder an die Schöpfung angeschlossen und dieser Punkt angegriffen wird? Seine Intention von Dawkins ist, die Schöpfung ebenfalls als Märchen abzutun. Und ohne Schöpfung gibt es keinen Sabbat. Ohne Sabbat keine dreifache Engelsbotschaft. Ohne dreifache Engelsbotschaft gibt es keine Adventisten. Letztlich stellen all diese Bewegungen einen Angriff auf Gottes letzte Gemeinde dar. Alle Bewegungen führen zum Atheismus. Und der Atheismus ist ein Angriff auf Gott, ein Angriff auf Gottes Gemeinde und ein Angriff auf Gottes Botschaft. Damit ist die Welt maximal unvorbereitet auf den lauten Ruf, aber sie ist auch maximal unvorbereitet auf die Wiederkunft Christi, weil ja all diese Dinge in den Bereich der Märchen geschoben würden. Ach, lauter Ruf, wie bitte? Schöpfung soll wahr sein, Gott kommt wieder, kenne ich doch schon, ist nichts anderes als irgendeine Geschichte. Denn der Punkt ist der, 1844 kam Christus nicht wieder. Das nächste Mal aber in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte wird Christus wirklich wiederkommen. Dawkins Anliegen war, deutlich zu machen, dass Gott ja gar nicht existiert. Und so trug seine Botschaft selbst in London für eine gewisse Zeit alle Busse. Und zwar übersetzt, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Hört auf, euch Sorgen zu machen und genießt euer Leben. Dies war im Jahre 2008. Und das ist letztlich nichts anderes als die Imitation des lauten Rufes. Für die Kampagne gingen zahlreiche Spenden ein. Und die Spendensumme war letztlich um ein Vielfaches höher als veranschlagt. Statt 30 Busse, mit denen sie gerechnet hatten, konnten 800 Busse in Großbritannien diese Botschaft an ihre Empfänger bringen. Und Satan hat so schon begonnen. Am Anfang der Weltgeschichte begann die Verführung mit einer Lüge. Und Satan wird so auch enden. Er wird erneut mit einer Lüge enden und die Menschen verführen. Und gegen die Verführung hilft letztlich nichts anderes als Gottes festes Wort. Dadurch sind wir sicher vor jeglicher Lüge und vor jeglicher Verführung, die besonders am Ende der Zeit weit gestreut sein werden.